Dr. Elena Gruschka, Max Richard Lessmann Gonzales. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast. Jetzt live.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Niemand muss ein Promi sein, euer Gossip-Magazin am Freitag. Das größte, erfolgreichste und beste Gossip-Magazin Deutschlands, wenn nicht sogar auch Österreichs und der Schweiz. Ich habe so einen Frosch im Hals, wie Veronika Ferres in ihrer Stimme von Natur aus hat. Hörst du das?
Nee,
wenn so eine
die Veronika Frosch.
Also, mein Name ist Elena Gruschka, bei mir ist mein Kollege Max Richard Lessmann. Und Max Richard Lessmann und ich, wir waren gestern aus.
Ja.
So viel kann man einfach sagen. Wir waren nachts so in einer Bar unterwegs.
Weißt du eigentlich, dass Sophia Tomalla gleichzeitig mit uns in dieser Bar war?
No fucking way, Jose.
Ja.
Wirklich?
Weil du bist ja kurz, du bist ja ungefähr 10 Minuten vor mir gegangen und als ich gegangen bin, saß sie einfach an der Bar.
Mit whom?
Mit das habe ich nicht gesehen. Ich habe sie, ich hatte dann auch den Rest des Abends den Ohrwurm, Sophia Tomalla macht mich balla balla. Der ist dann nicht mehr aus meinem Kopf rausgegangen. Da habe ich dann gedacht, ah Mann, schade, ja. Da wäre ich gerne mit dir zusammen dann doch 10 Minuten früher gegangen, um zu gemeinsam diesen Moment zu teilen, dass wir sie da erspähen.
Sehen und uns ist einfach scheißegal ist. Wahrscheinlich. Ich bin immer über sie hinweg, muss ich sagen. Aber ja. Es war ein schöner Abend.
Aber sie hat
ne?
ja doch in der, zu Beginn, auch. Ja, fand ich auch. Es war ein schöner Abend, tolle Gespräche, interessante Leute kennengelernt. Und
wir wurden eingeladen von Athletic Greens, für die machen wir auch ab und zu Werbung. Und die haben so ein Dinner gemacht und da waren wir. Und das war richtig schön, in der Kink Bar, wo jetzt jeder sein Event macht, muss man einfach sagen. Es ist der coolste Place in Berlin und da gibt's richtig gutes Essen und richtig gute Drinks. Du hast ungefähr 37 alkoholfreie Cocktails getrunken. Hast diesen ja. armen Mann mit dem Lippenherpes immer wieder runtergeschickt. Ich habe ihn allerdings auch immer wieder runtergeschickt, um mir Tabletten oder Ähnliches zu bringen. Aber das haben sie alles gemacht. Also es ist ein richtig guter Service in dieser Bar.
Das ist full on. Das ist full on Service. Also da gibt's wirklich alkoholfreie Drinks. It's a thing, ne? Also ich muss sagen, jetzt in den letzten halben Jahr, wo man wieder so unter Leute geht, kriegt man doch auch überall eine reichhaltige Auswahl an verschiedensten alkoholfreien Getränken. Das finde ich sehr, sehr gut, dass es eine Entwicklung in diese Richtung gibt. Und in der Kink Bar kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ist doch schön, dass wir auch mal wieder zusammen irgendwo waren.
Voll.
Das kommt mir
so ewig
vor.
Wir haben uns so rückwärts angelehnt aneinander und dann nicht miteinander geredet, nur mit anderen Leuten. Aber es war trotzdem ganz gemütlich. Ich habe den ganzen Abend ein Glas Wein getrunken. Ein einziges, weil es gab Chardonnay und zu Chardonnay, da sage ich nee. Also mag ich einfach nicht so gerne. Wir wissen ja, ich trinke gerne Riesling, inzwischen auch ein Sauvignon Blanc. Chardonnay, ich weiß auch nicht, es hat immer für mich sowas Sherry-artiges fast schon. Ganz komischen, weiß ich nicht. Aber ich kenne Leute, die sehr gerne Chardonnay trinken, aber ich habe dann an dem immer so genippt und habe ein Glas den ganzen Abend über gehabt.
Chardonnay de Puff.
Ja, so, aber... Die Promis haben nicht geschlafen. Wir haben einiges nachzuholen, einiges auch aufzubessern, aufzuarbeiten vom letzten Mal.
Ja, deswegen es gibt Follow-ups.
Deine
Follow-ups,
Themen.
Follow-ups. Meine Themen sind Sido, Drogenbeicht im Spiegel. Contra K, Drogenvorwurf. Ich habe hier einen Rapper-Blog. Flair, Verurteilung. Jeremy Fragrance ist raus bei Promi Big Brother. Was steckt dahinter? Da ist ein großes Follow-up. BTS Jin muss an die Front. Ist Seven vs. Wild das bessere Dschungelcamp? Da müssen wir auf jeden Fall drüber reden.
Ja.
Und Stefan Mross und Kate Merlan, sind sie das neue Traumpaar?
Sind sie eine Perverse?
Sind sie ein Perverser? Ja.
Ich habe Banksy, Ruf zum Ladendiebstahl auf. Die riesengroße Balenciaga-Shitshow müssen wir besprechen. Das ist wirklich... So grauenhaft, was da jetzt los ist, das fragt man sich auch. Chad Hanks wurde entführt. SK
really?
Und Raven
For
von
real?
SK und Raven von Love is Blind, alles aus, Fragezeichen. Julia Fox, so rettete ich Kim. Dann habe ich hier noch Johnny Depp bei Rihanna, Olivia Wilde und Harry Styles haben sich getrennt. The Real Life und Katy Perrys Auge ist kaputt. Das habe ich hier schon so lange draufstehen. Ja.
Über Temptation haben wir noch, hatten wir beide gar nicht drauf. Hast du die neue Folge Temptation Island schon gesehen?
Nee, das gucke ich ja nicht, weil ich das so grauenhaft finde.
Okay, es ist auf jeden Fall interessant. Das, möchtest du, dass ich dir davon erzähle
das
oder
war das
willst
mit
du
dem
auch
Gedicht?
Grauen? Ja, stimmt, das habe ich dir gestern schon erzählt.
Ich habe auch einen Ausschnitt gesehen. Aber vielleicht reden wir erstmal über Jeremy Fragrance. Also ich war ja neulich wirklich schockiert, als ich dir gebeichtet habe, dass ich dann doch die ganze Zeit jetzt Big Brother geguckt habe und du mir gebeichtet hast, dass du es noch nicht geguckt hattest. Das war wirklich verkehrte Welt, aber inzwischen sind wir, glaube ich, gleich auf.
Ja, ja, genau, ich habe aufgeholt. Ich bin zurück im Game. Obwohl ich sagen muss, mit dem Auszug von Jeremy Fragrance bin ich fast versucht, obwohl da auch sonst interessante Leute drin sind, zu sagen, oh, okay, das macht mich schon wirklich sehr traurig, weil das war für mich natürlich das Allerinteressanteste an dieser Staffel.
Ist er 33 Jahre alt? Das ist alles, was ich wissen muss.
Ja, ich glaube schon, ehrlich gesagt, dass er 33 ist. Ich glaube tatsächlich, dass seine Art zu leben, also eine Mischung aus viel Sonne und wenig Nahrung, dazu führt, dass er so ausgemergelt aussieht und irgendwie so ein bisschen wie Robinson Crusoe. Ich finde, er sieht wirklich aus, als wäre er bei, jetzt auch mit diesem leichten Bartschatten, als wäre er eigentlich bei Seven vs. Wild gewesen und nicht bei Promi Big Brother.
Und er sieht auch aus wie Tom Cruise, ne?
Ja, genau.
Also, er sieht wirklich so aus. Also ich habe ein paar Mal, echt zweimal hingucken müssen. Also, du warst ja vorher schon richtig tief im Jeremy Fragrance Game. Ich so mittel.
Jetzt habe ich es erst verstanden. Ich habe verstanden, Tom Hanks wegen Robinson Crusoe. Du hast Tom Cruise gesagt. Okay, jetzt.
Ja, Tom Cruise. Nee, Tom Hanks nicht. Ja. Also Tom Hanks kommen wir später auf jeden Fall.
Es wäre aber geil, wenn du jetzt einfach sagen würdest, der sieht aus wie Tom Hanks und felsenfest dabei bleiben würdest.
Also Jeremy Fragrance, ich habe mich jetzt mal so ein bisschen damit beschäftigt. Wir haben beim letzten Mal ja so ganz wilde Andeutungen gemacht, ganz clickbaitige Andeutungen, auch im Titel, jetzt kommt alles raus. Wir wissen Sachen, haben dann aber nichts gesagt dazu. Dann haben wir Menschen geschrieben und haben gesagt, hört euch doch mal den Lester-Schwester-Podcast an, Folge so und so, ab so und so vielen Minuten. Da wird das alles aufgedröselt, diese Andeutung, die du machtest. Und zwar
ja,
hat Jeremy
genau, Fragrance... Ich vielleicht noch ganz kurz, ich habe mich nicht richtig getraut, das auszusprechen, weil ich da Angst vor Objection Hearsay hatte und auch wirklich keine False Allegations. Aber ich finde es super interessant, dass du da jetzt mehr zu weißt. Ich bin sehr gespannt.
Also ich kann jetzt auch nur zitieren von jemandem, der dieses Video, der ein Video gesehen hat, was du, glaube ich, meintest. Und zwar, er hat ja, das habe ich auch jetzt verstanden, dass er ein YouTube-Account hat auf Englisch, der auch zuerst da war und dass er erst seit einem Jahr oder so, sagt er ja auch bei Big Brother, dass er erst seit einem Jahr oder so jetzt auch in Deutschland irgendwie unterwegs ist, aber dass eigentlich sein wirkliches Hauptding ist ja Parfums zu analysieren oder so bei YouTube. Zwischendurch macht er dann aber auch so ganz wirre TikTok-Videos und das Wirre haben wir jetzt ja auch bei Big Brother kennengelernt, was aber meiner Meinung nach einfach dem Fasten geschuldet ist. Also wenn du 7 Tage nichts isst,
ja. Ja.
Also Entschuldigung, und dafür hatte er ja immer noch relativ gute Laune und war auch noch relativ klar, aber natürlich kannst du dann keinen klaren Gedanken mehr fassen und da der sowas ja auch immer mal wieder macht, könnte ich mir vorstellen, dass dieses Video, was ich nicht gesehen habe, aber was die Lester-Schwestern gesehen haben, da geht es um Folgendes. Er redet sehr, sehr wirr, sagt sowas wie, es gab mal eine Frau, alles auf Englisch, es gab mal eine Frau, eine Ex-Freundin, die hat mich der Vergewaltigung beschuldet. Und um aus dieser Vergewaltigungsanschuldigung rauszukommen, habe ich mit meinem besten Freund, der homosexuell ist, zusammen überlegt, dass ich jetzt auf Männer stehe, weil ich dann ja gar nicht Frauen vergewaltigen könnte. Dann hat er so Dinge gesagt, wie, dass er aber auch super gläubig ist und dass sein Vater immer gesagt hat, Gott ist das Wichtigste oder irgendwie sowas. Wie gesagt, ich habe das Video nicht gesehen, ich kann das jetzt nur Hearsay aus diesem Podcast rezitieren.
Ja, ja.
Aber ich glaube denen mal, dass sie dieses Video gesehen haben. Die haben sich auch schon viel mit Jeremy Fragrance beschäftigt. Und dass Schwulsein ja auch nicht so gut ist vor Gott. So.
Das hat er schon auch gesagt.
Genau, aber alles sehr wirr. Also ich habe es jetzt sehr zusammengefasst, so wie Sie das beschrieben haben, waren das so Sätze, die mal aufhörten, dann irgendwann anders wieder anfingen. Aber Fazit, quasi die Essenz daraus war, es gab eine Anzeige wegen Vergewaltigung. Der habe ich versucht, aus dem Weg zu gehen, indem ich so getan habe, als wäre ich schwul. Aber das ist ja gar nicht so gut, weil Gott mag ja keine Schwulen. Bottomline,
okay.
Wenn man das so sagt.
Ja, das klingt, also das ist auf jede mögliche Ebene ist das total schräg und schlimm, ne? Also auch wenn er das jetzt, also ich kann mir irgendwie alles vorstellen, ich kann mir sogar vorstellen, dass er seine Homosexualität damit masken will, dass er sagt, also weißt du, was ich meine, dass er gesagt, okay, wie kann ich das erklären, dass ich irgendwie bestimmte Dinge vielleicht gemacht habe in meiner Vergangenheit und sich dann so eine Geschichte ausdenkt, das kann ich mir genauso gut vorstellen, wie dass er sich diese andere Geschichte ausdenkt, um mit einer Vergewaltigung davon zu kommen. Das finde ich irgendwie beides total
krass. Naja, nicht
krass.
Mit der Vergewaltigung davon zu kommen, sondern mit einer Anzeige wegen Vergewaltigung.
Mit einer Anzeige. Also, genau. Ja, voll. Ja, das wissen wir natürlich. Das wissen wir natürlich nicht. Wie gesagt, ich habe das auch nicht gesehen. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Nur nach dem, was du jetzt gesagt hast, finde ich das auf jeden Fall richtig crazy.
Ja, ich bin auch nicht sicher, was ich von dem halten soll. Also ich habe ja gesagt, ich habe so ein bisschen Jotta-Vibes, natürlich mit diesem ganzen Morning-Routine und dem Atmen und dieser Drehung und dem ganzen. Ich verstehe die Faszination für den leider nicht so wirklich. Kannst du mir das nochmal erklären, was da deine Faszination ist?
Naja, faszinierend. Also faszinierend ist der auf jeden Fall durch diese Undurchschaubarkeit, durch diese Frage, was ist echt, was ist Show, wie viel, also natürlich gibt es Dinge, die ganz offensichtlich Show sind und dann fragt man sich aber, wo verläuft die Grenze, wo haben wir irgendwie noch Zugang zu irgendwie einer echten Person, wenn er solche Sachen erzählt, macht er das vielleicht auch, ist das vielleicht alles ausgedacht, ne? Die Chance besteht, glaube ich, bei dem auch, also auch diese Geschichte. Ist das alles nur Teil einer Strategie, irgendwie bekannt zu werden, im Gespräch
zu
sein?
Ja, oder gar nicht Strategie, sondern wirklich einfach so Gedankenflucht, also wirklich so assoziative Gedankenflucht haben.
Ja, das ist eben die Frage, wie viel ist da Kalkül, wie viel ist da irgendwie ausgecheckt?
Also es gab, finde ich, bei der Verabschiedung, wie er dann rausgegangen ist, es war auch lustig, wie Jochen damit umgegangen ist und wie er so auf Jochen so steil gegangen ist mit dem, du hast die beste Diät und auch das so abfeiert, dass er so dünn ist, das fand ich auch alles sehr, sehr problematisch. Aber was ich ganz geil fand, da hatte er diesen einen echten Moment, wo er gesagt hat, als Big Brother gesagt hat, ich darf das Johannesevangelium nicht auf dem Nachttisch liegen haben.
Ja.
Da hat man ja gemerkt, okay, das ist der Grund, warum er geht. Es ist alles geil, sondern da hat er sich richtig, da war er richtig von getroffen. Und das ist der Grund, warum er aufhört. Und da, finde ich, gab es einen sehr echten Moment, wo es so in Richtung so Kontrollverlust und dann Kontrollverlust geht gar nicht und deswegen gehe ich dann.
Ja, ja. Ja, also diese ganze Geschichte mit er ist da nichts und wie du schon gesagt hast, lobt dann die ganze Zeit, was Jochen für ein dünnes Gesicht hat und so und freut
sich
über sein eigenes dünnes Gesicht.
Genau, dann auch dieses den Anzug anbehalten und darauf bestehen, der ist ja richtig zwanghaft.
Ja.
Und dann sagt jemand ihm, du darfst nicht dein Glauben, und wenn er wirklich so streng gläubig ist und dann sagen, dann ist das natürlich der Grund, warum er dann aussteigt. Und er muss seine Mutter
verwarnen. Ja, aber so wie er das beschrieben hat. So wie er das beschrieben hat, ist es ja wirklich, wie du schon gesagt hast, fast eher das Zwanghafte als der Glauben, weil er gesagt hat, das liegt immer auf meinem Nachttisch und Big Brother hat gesagt, ich muss mein Mikrofon auf meinen Nachttisch legen. Und
hat man
das
gesehen?
War ja,
nee,
quasi,
ne?
So,
das hat man nicht. Das wurde
nee,
nicht
das hat
gezeigt.
Er nur gesagt. Ja. Das hat er nur selber dann bei dieser Verabschiedung von Jochen erzählt. Er hat ja Michaela Schäfer, die ja die ganze Zeit immer Michaela genannt hat, noch ein Steak in den Ofen gepackt, bevor er gegangen ist. Das fand ich irgendwie auch so ein bisschen rührend. Ich hatte das Gefühl, das war irgendwie auch ein echter Moment. Und dann hat er ihr noch was mit auf den Weg gegeben.
Ja, warte mal.
Und zwar das.
Ja, hast du es auch geschrieben?
Mach immer das Richtige, hat er gesagt.
Das rate ich auch allen. Genau, mach immer das Richtige, das rate ich übrigens allen. Ja.
Ja, das kann ich auch nicht unbedingt so weitergeben, weil ich glaube, man muss auch mal das Falsche tun, um zu wissen, was richtig ist. Würde ich an dieser Stelle vielleicht als philosophischen Einschub in diesem Podcast mitgeben. Vielleicht auch an Jeremy Fragrance, vielleicht muss ich mal mit ihm darüber diskutieren. Ich bin total gespannt, ob er auf diese Dinge nochmal Bezug nimmt. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er selber ja diese Videos gelöscht mittlerweile, ne?
Ja.
Also die
aber ist er jetzt
nicht mehr auf seinem Kanal.
Ist er wieder online? Also hast du schon mal geguckt, ob er jetzt schon wieder bei Instagram ist? Weil er hat ja sehr viele E-Mails zu bearbeiten, er hat ja sehr viel zu tun.
Ich gucke mal ganz kurz. Ich bin mir sehr sicher, dass er da wieder zurück ist und da auch wieder auch fleißig Content macht und beziehungsweise bestimmt auch bald auf diese ganzen Dinge, die er jetzt während seiner, also er wollte bekannter werden.
Aber diese Dinge
werden.
Haben nur wir gesagt, geklappt. Ne? Weil das bei den Lästerschwestern, das war vor einem Jahr.
Ja, ich glaube aber bei TikTok gibt es eben auch diese Videos. Ich habe aber, also das sind so viele Videos, dass ich da nicht geschafft habe, richtig durchzudringen. Und ich habe, wie gesagt, die Dinge, die du jetzt gesagt hast, auch da nicht gesehen. Ich habe nur andere wirre Dinge gesehen, die er irgendwie über seine Sexualität sagt. Und darauf konnte ich irgendwie nicht so richtig Bezug nehmen, weil es, wie gesagt, die Sätze fangen an, enden nicht. Man weiß nicht, wo kommt er überhaupt gerade gedanklich her. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr verwirrt. Eine Sache, die auch so ein bisschen dafür spricht, dass er vielleicht da gar nicht mehr drüber reden will. Vielleicht, das ist ja auch seine eigene Sache. Er muss ja auch nicht über seine Sexualität sprechen. Das Einzige, weswegen wir jetzt darüber sprechen, ist zum einen diese krude Geschichte, die du erzählt hast, und dieses Gefühl von, was bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist, er hat einigermaßen viel über seine homosexuelle Vergangenheit geredet und ist sehr, sehr gläubig und, wie du ja auch schon gesagt hast, in dem, was du
was
jetzt
vom
auch
Hören
da
sagen
gehört hast,
über Dritte.
Was du vom Hören sagen, da gehört hast, vor dem Jahr, dass es da irgendwie dann doch auch dieses Gefühl quasi, was ich da hatte, sich zumindest in dem einen, was er da gesagt haben soll, bestätigt. Und das war irgendwie was, wo ich so ein bisschen dachte, okay, das finde ich irgendwie, ja, interessant, da auf der Spur zu bleiben. Sam Dillon hat ihn ja gefragt, ob er Single ist. Dann hat er gesagt, ja. Dann hat er gefragt, bist du hetero oder schwul? Und dann hat er gesagt, ich bin Single. Also es ist irgendwie klar, er möchte nicht mehr öffentlich darüber sprechen. Die Frage ist, ob eben diese Lüge, also die, als die er das ja bezeichnet hat in dem Video, von dem du gesprochen hast, dahinter steckt, dass er jetzt irgendwie denkt, ich darf da, aber ja. Also ich glaube, es hört nicht auf, interessant zu sein. Ich glaube, was mich fasziniert, das hast du ja auch gefragt, sind einfach die vielen Fragezeichen. Also je mehr Fragezeichen ein Mensch für mich aufwirft, desto interessanter ist er auch für mich. Und da hat er auf jeden Fall einige noch geliefert während seiner Zeit auch jetzt im Big Brother Haus.
Interessant. Na, wir werden ihn auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich bin mal gespannt, ob er nochmal irgendwo anders reingeht. Also ich glaube, dass mit dem, wenn er sich nicht umziehen will, kann er ja nicht in den Dschungel. Ist ja wohl Quatsch. Und bei Seven vs. Wild, das wurde mir auch hearsay-mäßig haarklein von meinem Kind erzählt. Das guckt das nämlich zusammen mit seinem Vater.
Ach, genial. Ja.
Und es wirklich, hat mir alles genauestens erzählt. Und ich habe es nicht geguckt, aber es ist so, als hätte ich es geguckt. Und das muss ja wirklich wahnsinnig
spannend.
Gut sein.
Ja, das ist, also ich habe jetzt, ich habe jetzt quasi die These aufgestellt, ist es das bessere Dschungelcamp? Und die Antwort ist für mich nein, aber ich glaube, das Dschungelcamp könnte theoretisch davon lernen. Die Frage ist, wer wäre wirklich bereit, das mitzumachen? Ich glaube, was Seven vs. Wild, um das mal kurz zu erklären, das ist jetzt die zweite Staffel, das ist von einem Influencer gestartet worden, der so Survival-Sachen macht und im Prinzip sind da 7 Leute für 7 Tage auf einer einsamen Insel und müssen sich da irgendwie durchschlagen, allerdings jeder für sich, und das ist für mich eigentlich das größte Problem an der ganzen Geschichte, warum ich finde, dass es nicht das bessere Dschungelcamp ist, obwohl das Ganze drumherum viel interessanter ist und dieses ganze Survival und wie komme ich hier klar und so weiter ist spannender. Ich liebe aber die menschliche Interaktion. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die zusammen in einer Gruppe da bestehen müssen. Und wir auch quasi dieses Herr der Fliegen-mäßige Flugzeugabsturz Lost, dass wir das irgendwie so ein bisschen erleben in real life. Hoffentlich ohne, dass sie sich die Köpfe einschlagen, aber trotzdem diese Extremsituation zwischenmenschlich auch mitzubekommen.
Aber eigentlich ist es doch mal so entstanden, dass es wirklich von Survival-Typen für Survival-Typen ist. Das sind ja auch alle Leute, die sich ja auskennen, die werden ja teilweise wirklich nur mit einer Machete irgendwo ausgesetzt und sind ja im Survival-Bereich auch fit und da geht's,
ja, nicht alle. Also tatsächlich sind das nur 3 Leute, die im Survival-Bereich fit sind.
Aber der eine war mal bei den Pfadfindern 10 Jahre, also so hat es mir mein Kind erzählt. Ich weiß jetzt nicht, ob du da wieder sprechen willst.
Also
dass mein Kind
haben
die Wahrheit sagt. So sagst
es gibt auf jeden Fall, es gibt da, vielleicht ist es auch andersrum. Vielleicht ist es auch so, also es gibt 2 Leute, die da super Pro sind, die haben nur eine Machete, das sind einmal Otto und Fritz, die haben nur eine Machete da drin. Dann gibt es den Sascha Huber, das ist einfach ein Fitness-Influencer, der hat mit Survival eigentlich gar nichts am Hut. Knossi ist da drin, der ist Twitcher, der hat mit Survival auch gar nichts am Hut, der ist direkt bei der ersten Challenge, wo der aus dem Helikopter springen musste, wirklich fast down gegangen. Das habe ich mir auch geglaubt, also der war wirklich völlig am Ende. Nach diesem Schwimmen durch ein wirklich sehr unruhiges Meer. Dann gibt's da Nova, die ist auch Twitcherin, die hat auch mit Survival nichts am Hut. Und dann gibt's noch eine andere Frau, deren Name mir gerade entfallen ist, die allerdings so Survival-Content auch macht. Und dann dieser Pfadfinder, der die Wildcard da hat.
Ah,
also es ist so eine Mischung aus Leuten.
Okay. Und die werden ja auch immer da ausgesetzt, also je nachdem, welchen Survival-Grad die haben, dass sie da auch irgendwie theoretisch überleben können. Also die eine hatte zum Beispiel einen Fluss und Kokosnüsse oder sowas.
Genau. Und Fritz und Otto, die sind halt wirklich an einer ganz blöden Stelle und müssen sich da irgendwie so ein bisschen, also das ist schon auf jeden Fall ein bisschen nach
und in der ersten Staffel hat doch jemand so schlimm was auf den Kopf bekommen, dass er so schlimm geblutet hat, dass er dann abgeholt werden musste, aber wirklich alleine und dann mit so einem GPS-Notsignal und dann ich weiß schon, was du meinst, dass es die Interaktion besser ist, aber hier geht's ja wirklich ums Pure, wie sie es machen, ne?
Ja. Also mich nervt halt, was mich da so ein bisschen nervt, ist, ich mag das nicht so gerne, Leuten zuzugucken, die ganze Zeit mit sich selber reden, außer es ist Jeremy Fragrance, der seine Morgenroutine im Big Brother Haus durchgeht. Also ich, das ist für so eine Folge, die irgendwie anderthalb Stunden geht, und ich gucke das auch alles, weil ich es super interessant finde, trotzdem ist für mich, die Dynamik fehlt mir da einfach so. Ja. Und das, ja, genau. Aber ich verstehe schon, dass das dieses Robinson Crusoe-mäßige natürlich noch eine andere Extremsituation ist, wenn die Einsamkeit sozusagen noch dazukommt. Und ich glaube, das ist auch das, was den Leuten dann am meisten irgendwie die zu schaffen macht.
Ja, apropos, ne? Chad Hanks wurde entführt, ne?
Von wem denn?
Ja,
wissen
das
wir
ist
das?
Krass. Das ist jetzt richtig krass.
Von ist das den eine gleichen Entführung Leuten, oder für eine Fernsehsendung?
Von den gleichen Leuten, die Paris Hilton entführt haben.
Ach, damals?
Als er Teenager war. Und das finde ich schon richtig hart. Und komischerweise wurde jetzt in allen Berichten, das hat jetzt gerade in einem Podcast erzählt, wurde in keinem dieser Berichte der Zusammenhang mit Paris Hilton gestellt. Das fand ich irgendwie fahrlässig. Also er wurde
wieder,
auch
wir müssen es wieder machen.
Ja, wir müssen wieder alles machen. Er wurde auch in the middle of the night von zwei Militärtypen, die an seinem Bett standen, die gesagt haben, we can go do it the hard way or the easy way. Wurde auch weggerissen aus dem Bett, war drogenabhängig zu der Zeit, wurde dann 9 Stunden nach Utah gefahren, in ein Camp, wo er draußen arbeiten musste, wo sie draußen schlafen mussten. Und es wurde nicht gesagt, wie lange er bleiben muss. Es wurde keinerlei zeitliche Einordnung gemacht. Und er meinte, er war am längsten da, bis auf ein anderer Jugendlicher, der 6 Monate da war. Und dass er glaubt, dass eben diese Typen, weil die Geld von den Eltern bekommen, dass sie die Eltern dann halt reintricken auf eine sehr, wahrscheinlich sehr überzeugende Art, dass das Beste ist für das Kind und so weiter und so fort. Was für eine grauenhafte Vorstellung, dass du in so ein Straflager dann gebracht wirst und nicht weißt, wie lange
du
bleiben
weißt nicht,
musst.
Wie lange, ja, das ist...
Und er wurde wirklich
also in welcher Welt soll das denn
gemacht, ja.
Pädagogisch irgendwie sinnvoll sein?
Also wie man das auch als Eltern, sorry, aber sorry Tom und sorry Katie, also Entschuldigung. Das ist, finde ich, einfach nur Abgabe von, also es ist Abschieben, würde ich sagen.
Ja, Abgabe von Kind.
Abgabe von also Kind, wirklich. Von Verantwortung, von, ich finde das so grauenhaft und mir tut das so im Herzen weh, dass ich Chad Hanks vielleicht seinen White Boy Summer verzeihe, eventuell. Aber er ist seit einem Jahr sober.
Ja, man versteht auf jeden Fall, dass es ihm nicht so gut geht, ne?
Nee, er ist, okay, genau, ja. Er ist seit einem Jahr sober, macht so ein 12-Step-Programm, hat da irgendwie heute ganz viele Sachen gepostet und hat dann auch gesagt, I will never go back to that shit. Das hoffen wir doch sehr.
Okay, das finde ich aber wirklich krass. Also das, da bin ich mal gespannt, wer da noch so auftaucht vielleicht,
ja,
aus dieser Hollywood-Bubble. Und
das ist ja auch, die waren ja alle auf der, die waren da alle in L.A. auch irgendwo auf einer Schule. Das haben, hat sich wahrscheinlich rumgesprochen so, dass Paris da, die sind ja auch, wobei, nee, der ist jünger, der ist erst 32, ne?
Mhm.
Paris ist ja schon 10 Jahre älter. Ja, trotzdem, ey, es ist einfach, dreht sich mir alles um.
Es gibt dieses Buch von Louis Sacher, es ist ein Jugendbuch, Löcher heißt das. Das ist ein ganz tolles Buch. Da geht es tatsächlich um so eine Art Camp. Und jetzt, das kam mir total abgefahren vor, als ich das damals gelesen habe. So ein Strafcamp für so Kinder und Jugendliche, die in der Wüste Löcher graben. Und
ja, das
kam mir, ja, und jetzt kommt mir das auf einmal gar nicht mehr so abgefahren vor. Ist aber immer noch ein tolles Buch. Wenn ihr mal Lust auf ein Jugendbuch habt oder einen Jugendlichen, eine Jugendliche bei euch zu Hause, dann empfehle ich dieses Buch sehr.
Gut,
so,
hast du was Witziges?
Sido.
Hast du ein witziges Thema? Weil ich habe nämlich nur, nee, noch ein witziges Thema, aber so wirklich witzig, ich habe nur noch ein darkere Thema, als wir jemals hatten.
Ja, ich glaube auch, bei mir geht es eher in die Dunkelheit, von der Dunkelheit in die Finsternis. Über Sido würde ich gerne mit dir sprechen.
Yes, sir.
Sido hat ein großes Interview gegeben im Spiegel und hat quasi das gesagt, was, glaube ich, schon viele von uns seit längerer Zeit irgendwie vermutet haben, Also er hat ja irgendwie auch viele Auftritte gehabt in der Öffentlichkeit, wo er zumindest stark alkoholisiert gewirkt hat, hat auch mit seinem Drogenkonsum in seiner Musik immer stark kokettiert und man hat sich, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir ging, bin bestimmt seit 20 Jahren Fan von Sido und habe schon immer zwischendurch gedacht, oh Mann, ob es dem so gut geht, wirklich damit. Ob man wirklich über so lange Zeit so viel trinken, so viel Drogen nehmen kann und dann dieses so, I'm fine, ne? Ich komm schon klar. Ob das, vielleicht ist es dann aber auch nur in der Musik, habe ich dann gedacht, vielleicht ist es gar nicht wirklich so, vielleicht geht es dem gut. Und jetzt hat er quasi darüber gesprochen, dass es ihm gar nicht gut ging und er während der Pandemie einen so starken Zusammenbruch hatte, nachdem er irgendwie verschiedenste Tabletten, abhängig war von verschiedensten Tabletten, dann von Kokain und später dann irgendwie in die Sexsucht gekommen ist auch und daraufhin seine Ehe zerbrochen ist und er in eine psychiatrische Klinik sich hat einliefern lassen. Und ich finde das...
aber das war doch jetzt erst im Frühjahr, oder? Hat er sich einliefern lassen?
Also ich habe das tatsächlich anders hier bei mir stehen.
Egal, ist, irgendwann hat er quasi, sich einliefern lassen.
Das ist 2020 war.
Ah, okay.
Also ich glaube, ich
vielleicht vertan.
Ja, vielleicht vertue ich mich auch. Vielleicht vermische ich jetzt auch mehrere Informationen miteinander. Auf jeden Fall geht es ihm jetzt gut. Und
aber ist er California sober oder ist er sober sober? Wir als Hasen auch, wissen ja, dass California sober noch ein Puffen heißt.
Das
ne?
stimmt. Das stimmt, ja. Das
ist ja noch Nasenspray-abhängig.
Das war ja, guck mal, da wollte ich nämlich mit dir drüber reden, über diese Nasenspray-Abhängigkeit, weil das war ja vor so ungefähr 2 Jahren. Und ich habe damals schon irgendwie ein Gefühl dazu gehabt und dachte so, irgendwie kommt mir das vor wie so eine Blendgranate. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es damals so war, dass seine Frau ihm helfen wollte, weil sie gemerkt hat, der Bruder ist komplett am Arsch, den geht's richtig schlecht, wir müssen jetzt irgendwas machen und zu ihm gesagt hat, Paul, wenn du nicht in die Klinik gehst, dann rufe ich morgen die Bild-Zeitung an. Also aus Verzweiflung einfach, ne? So aus so, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und er daraufhin dann meinte, nee, ich rufe selber die Bild-Zeitung an und sag denen, ich bin Nasenspray-abhängig. Und wenn quasi das dann überall in den Schlagzeilen steht, dann glaubt ja keiner, wenn eine Woche später es heißt, er wäre irgendwie kokainabhängig. Dann ist das quasi so
verpufft. Du bist ja ein Fuchs, so denkst du, ne? So kannst du das nachvollziehen.
Geil. Also das habe ich damals irgendwie schon gedacht, dass das so ein bisschen weird ist, weil ja relativ offensichtlich ist, dass Sido ganz andere Drogen konsumiert. Der redet ja auch seit 20 Jahren, 30 Jahren davon, wie viel der kifft, dass er jeden Tag total viel kifft. Deswegen ich muss sagen, ich habe auch den Hauptartikel nicht gelesen, weil der hinter einer Paywall ist. Ich habe nur Sekundärartikel 3 Stück gelesen auf anderen Websites. Sobald er frei verfügbar ist, werde ich nochmal den ganzen Artikel lesen. Dann kann ich dir auch sagen, ob er California sober ist. Wurde in den Sekundärquellen wurde das nicht erwähnt. Vielleicht war das damals eine Blendgranate. Möchte ich nur mal so in den
Raum
stellen.
Also ich weiß von
stellen.
Leuten, die mit ihm im Studio waren, dass er wirklich schwerst Nasenspray-abhängig war. Also von morgens bis abends. Und das ist ja auch scheiße. Ist ja schon eine Sucht für sich.
Na klar.
Aber nicht tödlich, sondern nur nervig. So, jetzt noch mehr.
Außer man erstickt nachts, weil die Dinger so angeschwollen sind.
Die Dinger doch. Die Dinger in der Nase
die
drin.
Die Dingers.
Hast du das nicht mitbekommen mit Balenciaga?
Nee.
Boah, Alter. Also Balenciaga, wissen wir, ist ein Freund von den Kardashians. Demna ist der Designer. Der hat auch jetzt gerade im Februar zur Fashion Week, als der Krieg in der Ukraine losging, hat er seine ganze Show umgeschmissen und hat dann so kriegsartige Szenen gemacht, jetzt auch wieder bei, ne, oder so fluchtartige Szenen. Also es ist immer sehr, sehr politisch und
ja, so dystopisch, ne?
Genau.
Also,
und
im Schlamm.
Es sieht immer eher aus wie eine Kunstaktion als jetzt so eine normale Modenschau. Er sagt auch selber, Mode ist Kunst und der wirkt jetzt nicht wie so ein normaler Modedesigner, der irgendwie schöne Kleider machen will, sondern der hat immer noch eine zweite Ebene und will immer noch ein Statement damit machen. So, nun ist Folgendes passiert. Jetzt haben sie ihre neue Kollektion präsentiert mit so ich weiß ehrlich gesagt nicht, doch einmal für Handtaschen und einmal für so Bettwäsche oder sonst irgendwas. Und das eine ist wirklich schon vom Ding her verstörend. Da steht so ein kleines Kind, dann ist da so Balenciaga-Bettwäsche und es hat so ein Teddy in der Hand, der so Bondage anhat. Und das Kind ist vielleicht so 3, würde ich mal sagen. Okay. Dann gibt es eins, wo so ein Kind mit dem Gesicht auf dem Sofa liegt und da ist dann so ein Tisch mit so Wein, leeren Weinflaschen, also irgendwie, wo offensichtlich Erwachsene waren. Und dann gibt es noch eine Kampagne, wo eine Handtasche auf so einem Schreibtisch steht und die steht auf so Zetteln. Das sieht man halt nur, wenn man genau hinguckt, aber es ist ja trotzdem ein eingerichtetes Set. Die liegen da jetzt nicht zufälligerweise. Aus einem Gesetz, was 2008 verabschiedet wurde, wo es um Child Pornography geht. Und okay. Dann gibt es noch eins mit Isabelle Huppert. Isabelle Huppert, die auch fotografiert wird. Und da ist
die Huppert Isabelle.
Da ist irgendwo ein Bild, ein, ich weiß nicht genau, von einem Mann. Und wenn man den googelt, dann ist das ein Großvater, der wegen Missbrauch seiner Enkelin angeklagt wurde. Und dann ist da noch so ein Buch von so einem Fotografen, der irgendwie auch mit Kindern irgendwas Ekliges gemacht hat. So, ja, das ist jetzt nun passiert. Das wurde dann gestern wirklich vom gesamten Internet, natürlich wurde laut geschrien. Und das Geile ist aber, dass Balenciaga dann sagt, das tut uns jetzt aber wirklich leid. Ich hoffe, wir haben hier niemanden offended. Wir haben natürlich die Kampagne sofort weggenommen und wir werden auf jeden Fall rechtliche Schritte einleiten gegen die Leute, die hier Sachen ins Set gestellt haben, die da nicht hin sollten.
Was?
So, hä? Also klar, diese Dokumente, vielleicht haben sie da jetzt nicht reingezoomt, aber Balenciaga hat die Kampagne ja freigegeben, damit die veröffentlicht wurde, sonst ist dies ja nicht geleakt worden. Das ist jetzt ja nicht jemand,
das... Ja, und ich hätte also, jetzt, ich hätte jetzt auch gedacht, an sich ist ja dieser Schock... Value, ne? Dieses so, man macht quasi auf irgendwas Schlimmes aufmerksam. Also das hätte man ja auch anders quasi kommunizieren können und sagen, ja, wir wollten damit Awareness schaffen.
Ja, aber es ist quasi in so einer artifiziellen Form, auch mit diesem Kindermodel und so, dass es eher, also alle Leute sagen, es ist quasi ein Abfeiern und irgendwie eine Art von Glorifizierung und das als Stilmittel also benutzen, weil es hat auch nichts Darkes im Sinne von Erschreckendes, das ist schon eher so wie so Puppen, das ist auch so ein Fotograf, der die Fotos gemacht hat, der hat immer so Kinder mit ihren Sachen fotografiert, das ist so sein Ding. Ne? Also so Kinder in der ganzen Welt mit ihren Belongings, also mit die Sachen, die Kinder so besitzen. Und der Fotograf hat gesagt, ja, ich möchte auch nur sagen, dass ich bin nur dafür da gewesen, also das Set einzuleuchten und das zu fotografieren. Ich bin ja nicht der Regisseur und ja auch nicht der Szenenbildner, deswegen möchte ich mich davon auch distanzieren. Also das ist daran halt so absurd. Dass man irgendwie dann nicht sagt, ja, es haben wir halt gemacht, also aus keiner, den und den Gründen.
Keiner will so richtig gewesen sein. Ja, genau, das ist...
Das finde ich so absurd, dass man sowas macht und das dann einen riesen Aufschrei gibt, das hätte man auch nur an einer Hand, an einem Finger hätte man sich das ausrechnen können.
Ja, na klar, also ich hätte jetzt gedacht, dass es kalkuliertes Schocken ist, vielleicht auch sogar mit einem Hintergrund, hoffentlich irgendwie der in eine Richtung geht, von Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen, aber anscheinend... Also das ist wirklich ich habe das nicht gesehen. Ich finde aber den Umgang, der macht es halt erst richtig, richtig strange und fragwürdig.
Total.
Ja.
Also er ist auch durchgedreht. Jetzt sagen alle natürlich, Balenciaga ist gecancelt. Ich bin gespannt, ob Kim da jetzt noch, also die haben sich sofort distanziert und haben gesagt, wir sind auf jeden Fall gegen Kindesmissbrauch. das stimmt auf jeden Fall. Alles vorne und hinten wirklich gar nicht. Ein bisschen was Lustiges ist aber noch passiert. Hast du es mitbekommen mit Julia Fox?
Ich habe gestern gehört, wie du mit jemandem darüber geredet hast, habe dann ganz schnell die Ohren aber zugemacht, weil ich dachte, das kannst du mir morgen bestimmt nochmal erklären. Habe dementsprechend auch nichts gelesen und freue mich jetzt von dir zu hören.
Also Julia Fox ist im Moment ganz wichtig unterwegs, weil sie jetzt nämlich ein Buch schreibt und sie sagt die ganze Zeit, ich muss weg von Social Media, weil ich muss ja ein Buch schreiben, ist aber die ganze Zeit bei Social Media, um zu sagen, dass sie nicht mehr bei Social Media ist, weil sie ein Buch schreiben muss. Und ja. Die Leute sie in Ruhe lassen sollen, ihre Memoirs.
Wie alt ist sie nochmal?
Keine Ahnung, aber das heißt ja nichts. Ich finde, man kann mit 30
ja, aber das ist, haben. Ich finde, das heißt man ja trotzdem.
Ja, Memoirs habe ich jetzt gesagt, aber
okay.
Irgendwas über sie halt, über ihr Leben.
Ja.
Okay. Und das Erste, was sie gemacht hat, also dann sagt sie immer so, leave me alone, ich habe keine Zeit, bitte fragt mich nicht, ob ich irgendwie zur Veranstaltung komme, ich habe keine Zeit, um dann am nächsten Tag auf irgendwelche Veranstaltungen zu fotografiert zu werden, also das macht auch keinen Sinn. Und dann hat sie als Erstes gesagt, sie hat jetzt sich die Augenbrauen so gebleached und schminkt sie sich immer und macht so Tutorials und ist immer sehr nah und sehr ungefiltert und ohne Filter, also so wie sie halt aussieht, so. Und da, im Moment macht sie das immer morgens, glaube ich, nach dem Aufstehen, wo sie, oder wo sie noch im Bett liegt und sich dann so filmt. Und dann hat sie gesagt, dass Altern so toll ist und dass Altern sexy ist und dass Altern das Beste ist und dass die Leute aufhören sollen mit Botox und dass die Leute aufhören sollen, irgendwie nicht altern zu wollen, weil das ist das Allergeilste. Und sie möchte auch, dass Leute Kleider anziehen, die nicht ihrer Bodytype entsprechen, und sie möchte Bäuche und Ärsche überall raushängen sehen und sie möchte Falten sehen und sowas. Ja, sie ist halt 30, ne?
Ja.
Ist halt die Frage, inwieweit eine 30-Jährige jetzt irgendjemandem erzählen könnte, Altern ist geil. Finde ich einfach, ist sie die Falsche für. Weil niemand, der alt wird, findet das geil.
Vielleicht genauso wie eine Memoir zu schreiben. Vielleicht ist das beides Sachen, die sie sich noch aufheben sollte. Für,
ja, das für sollte sie auch, weil sie hat ehrlich gesagt schon eine Sache jetzt auch. Dann sagt sie so, ja, hey guys, I wanted to write it in my book, but now I give it to you for free. So thank me later. So, und dann erzählt sie eben... Und das finde ich auch doof. Also ich muss echt sagen, ich mag die nicht so gerne. Sorry. Die ist irgendwie cool, aber irgendwie ist sie auch nicht, irgendwie ist sie auch full of shit. Also sie hat auf jeden Fall erzählt, dass damals die Nummer mit Kanye her, ja, dass sie das nur gemacht hat. Also er hat sie die ganze Zeit approached. Ist die ganze Zeit Kim auf den Sack gegangen. Er hat sie approached und irgendwann... Sie hat sich nie zurückgemeldet und dann hat er gesagt, melde dich doch zurück. Und sie war so, oh my God, Kanye is yelling at me, what should I do? Und dann hat sie gesagt so, okay, wait a minute. Ich habe eine Idee. Ich date den jetzt, um Kim zu retten.
Ich sag einfach, ich bin Nasenspray-abhängig. Das hat sie sich gedacht.
Und sie hat gesagt, ich sag einfach, dass ich jetzt Kanye West date, damit Kim ihre Ruhe hat. Also sie hat das quasi nur gemacht, ausschließlich und alleine, weil sie so Mitleid mit Kim hatte, dass Kim sie in Ruhe lässt. Und das war dann auch okay, weil sie hat gesagt, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann schaffe ich das nämlich auch. Und ich wusste genau, wenn ich den date, dann wird er so obsessed mit mir sein, dass er Kim vergisst. Und das sagt sie in diesem Video. I don't know.
Das ist,
es sei denn, das ist alles witzig gemeint, dann ist es wirklich witzig, wenn es so super drüber ist und alle ihre Freunde sich kaputt lachen, dass sie sagt, das kannst du nicht ernsthaft sagen, weil Elena Gruschka sich in Berlin dann darüber aufregt, dass du das ernst meinst. Das kann sein, dass ich das nicht verstanden habe.
Ja, dann ist es lustig. Ja. Ja, also Julia, ich weiß auch nicht, was ich von Julia Fox halten soll. Julia Fox ist für mich der deutsche Jeremy Fragrance.
Ja, ne, irgendwie haben die
Ich bleibe
was.
Dran.
Und was ist nochmal mit Emrata? Mögen wir die eigentlich? Ich habe mich jetzt ein bisschen mehr mit der beschäftigt.
Mm. Ich habe mich wirklich viel zu wenig mit der beschäftigt, um die irgendwie zu mögen oder nicht. Keine Ahnung.
Ich kann es mir auch nicht sagen.
Wissen wir denn jetzt eigentlich, ob die official sind?
Sie findet ihn voll nett und er ist voll charismatisch, aber sie hat jetzt auch nochmal so einen DJ gerade, mit dem wurde sie cozy gesehen, den sie vor einem Monat gebumst hat. Allegedly.
Also es gibt ja auch quasi die wir waren gerade schon bei dem deutschen Jeremy Fragrance, die deutsche Emilia Ratajkowski ist, die natürlich nicht so heißt, bitte schreibt mir nicht, ist Kate Merlan, vielleicht,
ja.
Vielleicht, allegedly.
Okay.
Und die ist mit dem deutschen Pete Davidson, nämlich mit Stefan Ross.
Aber ist das true?
Zusammen. Ja, es ist zumindest so true, dass sie sich zusammen von einem Chiropraktiker behandeln lassen haben, den verlinkt haben und sich bedankt haben und gesagt haben, danke, dass du bei uns warst. Und der ist ja seit 2 Wochen mit Anna-Karina Wojcik getrennt und hat sogar noch mit Ehering einen Auftritt mit ihr gespielt letztes Wochenende.
Aber drehen die vielleicht einfach irgendwas zusammen?
Ja, das hat er auch gesagt. Sie hat sich bislang noch nicht dazu geäußert.
Aber ist Kate Merlan ist nicht mehr mit dem Fußballer zusammen?
Nee, die ist nicht mehr.
Ja, das musst du mir doch jetzt mal erzählen.
Nicht mehr. Genau, Kate Merlan ist nicht Raf Camora und auch nicht Rose MC und sie ist auch nicht mehr mit Jakob zusammen. Die haben sich ja auch irgendwie getrennt, nachdem sie versucht haben, mit Sexfasten ihre Ehe zu retten. Haben sie es nicht geschafft, ihre Ehe zu retten, leider, und sind getrennt voneinander. Auch noch nicht so lange, so knapp einen Monat, würde ich sagen. Und Stefan Ross hat gesagt, sie haben zusammen an einem Projekt gearbeitet. Und vielleicht sind Kate Merlan und Stefan Ross auch neue Mitglieder bei The Real Life.
Oh, das
fände ich auch genial.
Hast du gesehen, wie Diogo geweint hat?
Ja, habe ich gesehen.
Boah, das war
fand
schon
ich auch wirklich
echt,
rüber.
Da habe ich auch echt Tränen in den Augen gehabt. Wo man merkt, dass der wahrscheinlich echt darüber noch nicht so wirklich geredet hat. Und es geht um die Trennung seiner Eltern. dass er an seine heile Familie denkt und dass er seinen Vater mit 15 im Auto erwischt hat beim Fremdgehen und er dann weggefahren ist und einfach nie wiedergekommen ist.
Ja.
Und wie das mit Kindern dann auch doch noch mit 15 oder gerade mit 15 dann sowas macht. Ne? Oh, auch die Geschichte von Kathi Karrenbauer fand ich auch krass.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Kathi Karrenbauer erzählt Jörg Knörr im Raucherraum. Kathi Karrenbauer ist wirklich toll. Ich finde die richtig toll. Ich finde auch, die müsste so viele Hörbücher eigentlich lesen, aber macht sie vielleicht auch, ne?
Macht sie, glaube ich, auch. Leni hatte ja mal, habe ich das erzählt, dass Leni mal bei ihr ein Coaching hatte? Also im Zuge ihrer Synchronausbildung war Kathi Karrenbauer einmal da.
Okay, weil die ist schon der
und das war auch ganz, ganz toll.
Ja, die ist einfach eine ganz tolle Person. Aber die hat sich auch irgendwie, habe ich im Gefühl, die hat sich echt mit sich beschäftigt und ist so bei sich angekommen, wie die wirkte ja früher dann doch immer so ein bisschen arm. Und irgendwie wirkt die überhaupt nicht irgendwie verzweifelt oder, weißt du, so verbittert oder so. Ich finde, die wird ganz ordentlich und bei sich. Und sie hat auf jeden Fall, sitzt sie mit Jörg Knörr in diesem Raucherraum und erzählt dann, dass sie mit 7 ihren Vater beim Fremdgehen erwischt hat und das der Mutter gesagt hat und daraufhin der Vater sie verlassen hat. Und sie meinte, diese Schuld quasi, dass sie dafür schuld ist, dass die Eltern sich getrennt haben, weil sie den Vater erwischt hat und es verraten hat als 7-Jährige. Dass sie halt nie darauf wirklich klar kam und dann hat der und dann war der Vater auch 50 Jahre einfach nicht da für sie, also einfach weg. Und dann hat der Vater irgendwann Demenz bekommen und die Frau ist unheilbar an Krebs gestorben, die neue Frau von ihm, die sich nie um ihn gekümmert haben. Und dann ist sie da hingefahren, hat noch diese Frau irgendwie, weil der Vater konnte sich nicht kümmern und andersrum, weil die beide so krank waren, dann hat sie irgendwie noch diese Frau in den Tod begleitet.
Krass.
Und hat dann dieser Frau versprochen, dass sie sich um den Vater kümmert. Und dann hat sie den Vater, hat gesagt, Papa, willst du mit nach Berlin kommen? Und hat gesagt, ja. Und jetzt leben die zusammen in Berlin und sind Best Friends.
Ach, der
und Jörg Knörr weinte Rotz und Wasser. Die war Bowling. Und ich auch. Und das war irgendwie krass. Und sie hat dann nochmal gesagt, man muss verzeihen. Klar haben alle gesagt, du bist doch bescheuert, der hat sich 50 Jahre nicht gekümmert. Aber am Ende des Tages habe ich mich entschieden zu verzeihen. Und das ist gut für mich und mein Leben. Und jetzt sind wir halt beste Freunde und ich habe es ihm einfach verziehen. Und er ist jetzt halt alt und krank und irgendwie, das war irgendwie eine schöne Geschichte.
Ähnlich wie die Geschichte von Bushido und seinem Vater tatsächlich, ne?
Ja.
Bei dem war das auch so. Der war ja gewalttätig auch, hat die Familie verlassen. Und als er dann alt und krank war, ist er dann, glaube ich, sogar zu Bushidos Familie nach Berlin gezogen. Und die haben auch da zusammen gelebt noch die letzten 2 Jahre, glaube ich. Ja.
Krass. Naja, aber das war es auch schon. Oder hast du noch irgendwas Schönes?
Naja, ich habe nichts Schönes. Ich wollte dir mal eine Schätzfrage stellen. Hast du mal
das liebe ich, wie im Fernsehen.
EncroChat. Hast du mal von EncroChat gehört?
Ja.
Weißt du, was das, was das ist?
Das sind diese Krypto-Handys. Und da wurde vor mehreren Jahren, Polizisten haben so Krypto-Handys eingeschleust irgendwo. Da wurden auch diese miesen Folter-Container, die irgendwo in Rotterdam im Hafen gefunden wurden, wurden damit aufgedeckt.
Genau, ja.
Und habe ich richtig geschätzt oder geht's noch weiter?
Nee, das ist, das war noch nicht die Schätzfrage. Die Schätzfrage ist, dass ich von dir wissen möchte, durch diese EncroChat-Daten, die quasi entschlüsselt worden sind, was glaubst du, wie viele Verdächtige sind da, wir gehen jetzt mal durch, was glaubst du, wie viele Verdächtige sind da mit in Deutschland jetzt quasi aktenkundig geworden?
Verdächtig. 1800.
4500.
Wow.
Davon haben fast die Hälfte, nämlich 1900 Haftbefehle mittlerweile.
Alter, das ist aber ein riesiger Coup. Also der Anführer von dem Dezernat
von dem SWAT-Team.
Der Polizei,
ja,
der kriegt aber mal einen Blumenstrauß.
Wirklich, wirklich. So, Haftbefehle sind 1900. Davon wurden bisher 670 Urteile rechtskräftig verhängt.
Das ist ja geil.
Und jetzt möchte ich dich nochmal fragen, was glaubst du, wie viel Drogen wurden beschlagnahmt?
Oh, bestimmt tonnenweise.
Ja.
Ja, sag wie viel.
38 Tonnen.
38 Tonnen.
Okay. Geil, dass du 3,8 sagst. Ja. Genial. 38 Tonnen. Und jetzt nochmal, letzte Schätzfrage, wie viel Geld glaubst du wurde beschlagnahmt?
120 Millionen Euro in kleinen
Scheiben. 610 Millionen Euro in kleinen Scheiben.
Das ist ja genial. Das ist mal eine richtig gute Karriere. Für einige, für ja. die anderen dann halt nicht, ne? Da ist Karriere
für zu Ende. Für die anderen dann halt nicht so. Genau, der Grund, warum ich da nochmal drüber reden möchte, ist, zum einen gibt es da einen sehr interessanten Podcast drüber im Verhör von Spiegel Online. Das ist natürlich sehr boulevardesk aufbereitet, aber mir macht das natürlich offensichtlich Spaß, mir sowas auf boulevardeske Reise aufbereitet anzuhören. Da könnt ihr euch nochmal über die Encre-Chats was reinziehen. Und jetzt ist tatsächlich ein Rapper auch da betroffen. Und zwar Contra K soll sich über ein Encre-Chat-Handy verabredet haben, 100 Kilo Hasch zu verkaufen.
Oh, das ist nicht mehr für einen Eigenbedarf. Das kannst du ja nicht mehr argumentieren.
So große Packung verkauft nicht mehr die Koro-Drogerie. 100 Kilo Hasch.
Da kommt ja ein Knast,
und, oder? Also jetzt geht es so ein bisschen darum, was passiert jetzt. Er selber hat gesagt, während die halbe Welt sich fragt, ob der Fuchs die Gans geklaut hat, keine Ahnung, ich auf jeden Fall nicht. Ich mache das Wichtigste, wir bereiten die Tour vor und es wird krass. Glaubt nur, was ihr seht, hab euch lieb. Er macht sich da keine Sorgen. Allerdings wurde da auch irgendwas geleakt über diese Encre-Chat, dass er einen Angriff auf einen Musikmanager geplant haben soll 2020 mit anderen Leuten. Um wen sich dabei handelt, konnte ich allerdings noch nicht rausfinden. Vielleicht bis zur nächsten Woche. Du weißt es, aber es ist geheim.
Ist ganz geheim.
Okay, es ist geheim. Genau, das soll jetzt hier quasi dann aber der Abschluss dieser Sendung sein. Elena, vielen Dank.
Ich danke dir auch, mein Kleiner.
Ich schreibe dir über Encre, wenn wir uns dann wiedersehen.
Wie heißt es denn in echt?
Es heißt Encre-Chat.
Okay. Aber Encre finde ich besser.
Ja, ich will es irgendwie französisch.
Es hat auch was mit Frankreich zu tun. Irgendwie, es ist ein europäisches Ding, ne? Also, es ist ein europäischer.
Vielleicht heißt es
Encre. Ich weiß jetzt nicht, ob die Deutschen das wirklich hinbekommen haben mit der Fahne oder ob das nicht auch die Franzosen waren. Ich glaube, es ist so insgesamt Interpol, Bundespolizei, dies, das.
Ja, wir werden es vielleicht nie wissen, vielleicht schon bald. Ihr werdet es auf jeden Fall von uns erfahren als allererstes. Elena, vielen Dank. Einen schönen Tag dir noch und bis zur nächsten Woche.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann-Gonzalez.